Alle Ehre wollen wir geben unserem grossen und herrlichen Gott. So cool. Toll. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, Gott zu loben mit euch zusammen. Es ist einfach wunderbar, so in den Tag hinein zu starten. Oder den Tag weiterzuführen. Für die, die schon seit dem Morgen um 3 wach sind, weil sie Kind haben, daheim oder so. Genau. Ich freue mich, heute mit euch dürfen in den dritten und letzten Teil von dieser Predigtserie Jesus allein einzusteigen oder mit dieser Predigtserie abzuschliessen. Gott selber wird Mensch. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Adi und ich bin begeistert von Jesus. Und ich bin begeistert vom Leben mit Jesus. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwochmorgen, Mittwochabend, Donnerstag mitten in der Nacht, Samstag im Ausgang, beim Bier trinken mit meinem Bruder, was auch immer. Ich bin immer begeistert von Jesus. Und ich bin aber auch begeistert von Jesus und vom Zusammenleben, das Jesus bewirkt mit Menschen, wenn sie zusammenkommen in einer Kirche, in einem lebendigen Leib, so wie wir das heute Morgen hier sind. Ich habe aber noch eine andere Seite. Ich bin Physiker und ich bin begeistert von der Schöpfung, die Gott gemacht hat und von diesen Rätseln, die draussen in der Welt alle warten, zu entdeckt und zu entschlüsselt werden. Aber die zwei Seiten, die müssen zusammenpassen. Weil schlussendlich ist alles unsere Realität, es ist eine Realität, es ist ein Leben und es ist ein Alltag und das muss alles miteinander zusammen verheben. Zumindest im Leben mit beiden Füßen am Boden gestanden. Das ist das, was mir wichtig ist für heute in dieser Predigt und ich hoffe, dass es euch nachher auch so geht, dass ihr, wenn ihr etwas mitnehmt, dass das ist, mit beiden Beinen am Boden gestanden, im Leben, im Alltag, in der Realität, ganz echt, ganz praktisch. Jesus alleine, Gott selber wird Mensch, wenn man das liest, kommt man eigentlich um einen Vers in der Bibel nicht drum herum. Nämlich im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im Vers 14 steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das ist im Prinzip die klassische Weihnachtsgeschichte. Gott Vater schickt seinen Sohn Jesus auf die Erde. Er wird geboren in einem Stall. Und nachher kommt die Krippe, die wir heute Morgen schon gehört haben. Und so weiter und so fort. In dem Innen, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, das ist so die Menschwerdung Gottes. Das ist der Vers, der sich damit befasst, dass Gott selber Mensch wurde ist. Das ist ein Geheimnis, ein grosses Geheimnis. Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott. An einen Gott, wo Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und trotzdem sind sie eins. Es ist ein Gott. Ob du mit dem Vater redest, mit dem Sohn redest oder mit dem Heiligen Geist redest, das ist das Gleiche. Es ist ein Gott. Aber wir sehen, dass der Sohn doch etwas Spezielles ist. Weil seine Herrlichkeit, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, das sind Charaktereigenschaften, die Jesus gezeigt hat. Und Gnade ist ein Wort, das man in der Kirche, Gott sei Dank, viel hört. Aber es ist manchmal nicht so klar, was das eigentlich genau bedeutet. Und zwar habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen klarer zu machen, was Gnade könnte bedeuten. Stell dir mal vor, du hockst in deinem SUV drinnen und dann stehst du am Rechtsvortritt in einer Kreuzung. Jetzt kommt so ein Velo von links. Ist schon klar, wer Vortritt hat, oder? Du hast im SUV Vortritt. Jetzt fahrt dir das Velo einfach vor auf die Kreuzung. Und genau dann, wenn das Velo mitten in der Mitte ist, trampst du den Stempel ab und fahrst das Velo über den Haufen. Das war gnadenlos. Ich bin sicher, es wird noch das eine oder andere gesetzliche Nachspiel haben, wenn du das machst. Aber im Prinzip bist du dort im Recht gewesen. Du hast Vortritt gehabt. Und wenn du gemäss einem Gesetz oder so wie die Sachlage ist, dein Vortritt oder dein Recht einfach ausübst, dann bist du eigentlich in dem Sinne gnadenlos, aber du bist gnadenvoll oder eben gnädig, wenn du es nicht machst. Und das ist eine Eigenschaft von Jesus, die uns heute auch noch ein bisschen begleiten wird, dass Jesus eben voller Gnade ist. Aber er ist auch voller Wahrheit. Wahrheit. Auch ein super grosses Wort. Aber wir könnten einfach sagen, Ehrlichkeit, Echtheit, Authentizität, Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit, keine Maske, nichts hinten dran. Und das sind auch Wörter, die wir in unserer Gemeinde sehr gross schreiben, dass wir echt sein wollen. Wir sind echt in der Beziehung mit Gott, super ehrlich, gibt keine verbotene Fragen, aber wir sind auch echt miteinander. Oder wir wollen das auch lernen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber miteinander echt unterwegs zu sein. Aber eigentlich möchte ich gar nicht über diese Stelle hier predigen, obwohl ich jetzt schon angefangen habe. Weil eigentlich bewegt mich eine andere Stelle noch viel mehr. Und ich möchte mit euch eine andere Stelle teilen, die mich fest bewegt. Weil diese Stelle, die zeigt nicht nur etwas über den Sohn, sondern sie zeigt in ganz krassem Mass etwas über den Vater. Wir lesen miteinander die ersten drei Verse im Hebräerbrief. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich möchte mit euch jetzt in die drei Verse einsteigen und so ein bisschen schauen und entdecken, was es drinnen Tolles gibt, was mich wirklich bewegt. Und ich freue mich wirklich, mit euch jetzt das anzuschauen. Nämlich zwei Sachen. Nehmen wir mal den ersten Satz. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Viele Male und auf verschiedenste Weise. Was sagt das über Gott aus? Was sagt das aus? Er geht nicht auf. Er sucht den Mensch. Er ist kreativ. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also übrigens, es gibt kein richtig und falsch, aber ja, was fällt euch aus, oder? Viele Male und auf verschiedenste Weise. Noch etwas, was euch auffällt? Vielfältig. Genau. Super. Das ist mir auch in den Sinn gekommen. Als ich das gesehen habe, unser Gott, er hat ein Anliegen. Und er hat etwas bewegen in uns innen. Und dann ist er kreativ, auf verschiedenste Arten und Weisen, vielfältig, weil er interessiert war am Mensch. An den Menschen hat er zu unseren Vorfahren geredet. Er war auch geduldig. Weil sonst machst du es nicht manchmal, wenn du nicht geduldig bist. Das ist ja schon mal super toll. Jetzt würde ich es auch schon fast sagen. Aber jetzt aber, da kommt ein richtiger Bruch drin rein. Jetzt ist etwas Neues gekommen. Etwas, das noch nie da gewesen war. Jetzt nämlich hat Gott nicht nur auf die verschiedensten Arten zu den Vorfahren geredet, vom Schreiber vom Hebräerbrief, also zu denen vor Jesus. Und Gott ist ja wirklich kreativ gewesen, oder? Ich meine, so von den Feuersäulen über Propheten, über Engel, hat Gott also alle möglichen Register gezogen, um seine Botschaft zu verkünden. Aber jetzt hat er nämlich am Ende der Zeit durch seinen eigenen Sohn zu uns geredet. Und dann lesen wir weiter, dass es von daher an Eigenschaften aufgezählt werden, wie denn der Sohn ist. Der Sohn ist der bestimmte Erbe und durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Und wir werden später noch einiges von dem Schöpfergott sehen, wo wir haben. Und dann geht es weiter mit Eigenschaften. Er ist nämlich das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und das ist die Stelle, die haut mich immer um. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Was heisst das? Vollkommen, perfekt, fehlerlos, makellos, so wie es soll sein. Abbild, Foto oder sogar ein Film. Ich meine, Jesus war ein lebendiger Film, sein ganzes Leben, von der Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es weiter. Jesus ist sogar der unverfälschte Ausdruck von seinem Wesen. Was heisst das? Unverfälscht, unverdünnt, das Reinste, das Purste. In Jesus innen sehen wir das Purste von Gott, von seinem Wesen, der Ausdruck von seinem Wesen. Manchmal stehen in den Medien so Sachen wie irgendwie der und der Regierungschef. Es ist ein Zeichen, der Ausdruck von seiner Art, wenn er regiert, dass er das und das gemacht hat. Und es ist der Ausdruck von Gottes Wesen, so wie Jesus gelebt hat. Jesus ist die Summe, die Spitze, die Zusammenfassung von wie Gott ist. Und in dem Sinne sehen wir, dass Gott uns nichts verborgen hat in Jesus. In Jesus hat er alles gezeigt, hat alles auf den Tisch gelegt, hat sein Innerste nach außen gedreht. Wir können sehen, in Jesus sehen wir, wie Gott tickt, um es auf Neudeutsch zu sagen. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Ich habe mir lange überlegt, daheim, ob ich das darf in der Kirche sagen und übrigens erst noch in einer Predigt, aber mich kann so blöd gesagt sagen, Gott hat wie die Unterhosen runtergelassen vor uns. Er hat wirklich nichts verborgen, wenn wir das lesen. Jesus ist wirklich komplett durchsichtig der Ausdruck von Gottes Wesen. Gut, spätestens jetzt denkt der Adi, mach mal halblang, wieso ist jetzt das so wichtig? Und vor allem vorher hast du etwas erzählt, von mit beiden Beinen irgendwie in der Realität stehen und jetzt bist du am... Wir alle haben verschiedene Vorstellungen von wie Gott ist. Wenn man schon ein bisschen länger in einer Gemeinde unterwegs ist, dann hat man so den einen oder anderen Gedanken, eben Jesus, Dreieinigkeit und so, aber Gott ist sehr ein grosses Wort. Gewiss nicht, ist das so abstrakt, irgendwie so ein philosophischer Begriff. Andere kennen Gott als den Gottschöpfer, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, der dann mit dem Volk Israel vorwärts gegangen ist. Aber allem gemein haben so Gottes Vorstellungen, dass sie sehr ungreifbar und irgendwie so ein bisschen abstrakt und ein bisschen weit weg sind. Es ist irgendwie nicht so fassbar. Und im Talmud innen hat es ein Zitat, das heisst, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Wie hängt jetzt das zusammen? Machen wir ein Beispiel. Rennst du in die Arme von deinen Eltern, wenn du dich von ihnen nicht geliebt fühlst? Würdest du deinem Freund deine innersten Sorgen und Ängste weitergeben, wenn du denkst, dass er gleichgültig ist, ab dem, wie du fühlst? Würdest du deiner Freundin deine Schwächen preisgeben, wenn du ihre Verurteilung würdest fürchten? Würdest du mit jemandem zusammen ein grosses Unterfangen angehen, dich in Gefahr oder brenzlige Situationen begeben, wenn du dir deinem Gegenüber im Vertrauen nicht sicher wärst? Nein, wirst du nicht. Und genau so ist es doch mit Jesus. Rennst du in die Arme von Jesus, wenn du Zweifel daran hast, ob er dich wirklich liebt? Wirst du Jesus deine innersten Sorgen und Ängste erzählen, wenn du eigentlich denkst, der interessiert sich doch eh nicht für meine Probleme? Wirst du Gott erzählen, was deine Schwächen sind und dich verletzbar zeigen, wenn du nachher denkst, dass er dich eh in die Pfanne haut und dafür verurteilt? Oder wirst du ein neues Unterfangen angehen, alles auf die Karte Jesus setzen, wenn du denkst, wenn du gar kein Vertrauen in ihn hast und du dir nicht sicher bist, ob er dich wirklich bei dir dort würde unterstützen? Und darum ist das, wie wir die Beziehungen sehen, das ist das Entscheidende, wie wir die Beziehung empfinden. Darum, wir sehen die Welt nicht, wie sie wirklich ist, sondern wie wir das Gefühl haben, dass es ist. Und unser Bild von Gott prägt maßgeblich mit, wie wir uns in dieser Beziehung mit Jesus verhalten. Und darum ist es so wichtig, dass sich Gott vollkommen offenbart hat und wir in Jesus wirklich sehen, wie er ist. Und ich möchte mit euch jetzt drei Eigenschaften anschauen und das versuchen, möglichst konkret abzubrechen, wo wir sehen, wie Jesus ist, was er vorgelebt hat oder wie Gott eben ist. Weil wenn wir Jesus sehen, sehen wir auch Gott. Das Erste, wir haben gesehen, dadurch, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, hat er auch schon etwas gezeigt, wie er ist. Nämlich, er ist ein Gott, der mit uns reden will. Viele Male hat er bereits versucht, mit uns zu reden. Aber Gott hat noch etwas Krasses gemacht. Jesus, es gibt nämlich einen ganzen Teil in der Bibel, so der sogenannte Hymnus Christi, wo besingt schon fast, wie grossartig das war, dass Jesus, wo Gott ist, die Herrlichkeit verloren hat und als Mensch auf die Erde gekommen ist. Und das zeigt eigentlich, wie weit Gott geht, um sich uns mitteilen. Jetzt kannst du dich fragen, ja, wieso hat er das überhaupt gemacht? Ich habe ein Kommunikationsbeispiel mitgebracht. Wieso hat Jesus müssen Mensch werden? Ich habe euch hier eine Warnung mitgebracht. Und ich bin jetzt gespannt, wer von euch die Warnung versteht. Da ist sie. Ach, alles klar, oder? Versteht jemand, was die Warnung ist? Man muss nicht mal irgendwie Professor sein oder Physik studieren, um das zu verstehen. Und das, normalerweise lernt man das eigentlich in der Mittelschule, haben das so gewisse Leute, hätten sie es theoretisch mal hören sollen. Aber das zeigt eigentlich, wie wenig das es braucht, um eine Warnung nicht zu verstehen und nicht die gleiche Ebene haben in der Kommunikation. Also ich übersetze es jetzt noch schnell. Achtung, Sturzgefahr. Achtung, Klippe. Das steht dort oben. Und jetzt stell dir mal vor, das ist nur so ein bisschen menschengemachte Physik auf Mittelstufe. Und wenn du und jetzt nimmst du mal unseren Gott. Ist ein bisschen grösser, ein bisschen gewaltiger, ein bisschen herrlicher, einfach so, oder? Nur ganz wenig. Und der Gott lässt sich ab und wird Mensch, damit er mit uns auf Augenhöhe kann reden. Und Jesus hat nicht nur geredet, er hat es gelebt. Sein ganzes Leben war ein einziges Vorleben, ein Botschaftleben. Und das zeigt wirklich, unser Gott hat wirklich etwas zu sagen. Und das Nächste ist, Gott kümmert sich wirklich um dich. Wir haben es auch schon gelesen, viele Mal hat er zu uns geredet. Also Gott hat wirklich ein Anliegen. Und es ist mega wichtig, mir ist das extrem wichtig, heute Morgen zu sagen, dass du Jesus oder Gott nicht egal bist. Du kümmerst ihn wirklich. Und es ist nicht so ein intellektuelles, ja, ich möchte mit allen Menschen vorwärts gehen, weil das einfach Teil des Spiels ist. Nein, Gott kümmert sich wirklich um dich und wie es dir geht. Marketingstrategien, oder Strategen, haben heute entdeckt, oder auch schon ein bisschen länger, dass man mehr verkaufen kann, wenn man den Leuten vorgaukelt, dass man sich wirklich für sie interessiert. Und als ich das erfahren habe, ist mir schlecht geworden. Das hat mich wirklich super traurig gemacht, dass das ausgenutzt wird. Dass man den Menschen, zum Beispiel bei den Versicherungsberatern oder wo auch immer, da gibt man dem Gegenüber so ein bisschen das Gefühl, ja, ich bin dein Freund, ich bin auf deiner Seite, ja, weiss, ich spüre deine Ängste, ich verstehe, wo deine Probleme sind und ja, und schau, das ist genau das beste, super Produkt für dich, das würde genau dir dort helfen und dann missbrauchst du das, um den Leuten nachher das Geld zum Sack auszuziehen. Okay, das war jetzt ein bisschen überhöht gewesen. Ich denke schon nicht so schwarz-weiss. Aber das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht. Aber unser Gott ist nicht so. Unser Gott interessiert sich nicht für dich mit irgendwelchen Hintergedanken. Er kümmert sich echt um dich. Und ich beweise euch das jetzt. Wir haben heute Morgen den kürzesten Psalm. Danke vielmals, Nicole, für die Steilvorlage. Haben wir gelesen. Der kürzeste Psalm, den kennt man ja vielleicht noch, oder? 117. Längste Psalm, kennt man vielleicht auch noch, welcher das ist. Und jetzt kommt aber eine schwierigere Frage. Weiss einer von euch, welches der kürzeste Vers in der Bibel ist? Gut, Schätzfrage. Wer denkt, wie viele Wörter, aus wie vielen Wörtern besteht der kürzeste Vers in der Bibel? Also auf Deutsch. Wir machen es jetzt auf Deutsch, okay? Also, jeder hebt mal die Hand auf. Wer denkt, dass er aus eins Wort, okay, zwei, ja, drei, vier, okay, also sagen irgendetwas zwischen zwei und drei Wörter. He? Ich helfe euch ein bisschen nachher. Im Johannes 11, Vers 35, steht der kürzeste Vers der Bibel. Und dort steht, Jesus weinte. Wow. Mir ist bewusst, dass Menschen die Verseinteilung gemacht haben und so, aber der Heilige Geist hat denen irgendwie gesagt, schau, das ist das Stückchen. Und wo kommt das drin vor? Das ist dort, wo der Lazarus gestorben ist. Ein sehr guter Freund von Jesus ist dort gestorben, und als er dort hergekommen ist und er den Schmerz gesehen hat von diesen Hinterbliebenen, wie sie getrauert haben um den Lazarus, der gestorben ist, steht nachher, Jesus weinte. Und das zeigt, dass sich Jesus wirklich um das geschert hat, was dort passiert ist. Es hat Jesus getroffen. Es ist nicht einfach nur ein intellektuelles, ich ziehe mal ein bisschen durchs Land und schare meine Anhänger um mich. Nein, Jesus hat das bewegt. Es hat ihn wirklich getroffen. Und genauso trifft es Jesus, wie es dir geht. Es ist nicht einfach nur ein fernes, ich bin ein bisschen da, ein bisschen mit dir. Nein, Jesus, ihn nimmt es sogar mit. Es hat ihn mitgenommen, was dort passiert ist. Und Jesus ist der gleich. Auch heute, auch in deinem Alltag. Ich habe ein kleines Geschichtchen, das ich euch erzähle, aus meinem eigenen Leben. Und zwar vor, so im Sommer umeinander irgendwann. Desmay ist etwa, unsere jüngere Tochter ist etwa 10 Monate alt gewesen. Und dann ist sie krank geworden. Und hat Fieber bekommen. 8, 39 Grad. Dann ist das also 39 Grad umgeblieben. Und bei kleinen Kindern weiss man ja, 39 Grad ist noch kein Grund zur Sorge. Dann ist das aber irgendwie 3 Tage lang 39 Grad geblieben. Und mir so, ja. Und dementsprechend langsam ausgeschlafen gewesen. Und nachher Donnerstagabend, super, Kurs ist gestiegen, 40 Grad plus, okay, was machen wir? Umtelefoniert und dann, okay, gehen in den Notfall, also geht man halt in den Notfall. Und dann bist du mit deinem kleinen Geschöpfli im Spital, schreit und brüllt, es geht ihm schlecht. Dann haben wir sie hergelegt, dort auf den Schragen. Dann ist der Arzt gekommen, ja, das ist kein Problem, wir geben hier das Mittel. Und in einer Stunde ist dann das Fieber wieder unten und dann ist alles gut und dann könnt ihr heim. Und ich denke, gut, okay. Dann steht und warten. Und dann nach dieser Stunde ist das blöde Fieber einfach nicht oben runtergekommen. Und erstmal ist es weiterhin schlecht gegangen. Und sie ist weiterhin dort gelegen. Und in diesem Moment ist es mir dann langsam nicht mehr so gut gegangen, weil ich habe mich wirklich anfangen super, super, super hilflos fühlen. Du hockst einfach daneben und musst zuschauen, wie es einem Menschen, den du gerne hast, einfach super schlecht geht. Und du merkst, du kannst einfach nichts machen. Nichts. Ich habe mich mega hilflos gefühlt und habe dann angefangen irgendwie zu beten. Und es ist noch schwierig. Wieso, Jesus, du hast jetzt das Fieber nicht endlich senken? Und ich habe dann so gerungen in mir innen und irgendwann habe ich dann schnell gesagt, jetzt gehe ich schnell voraus. Bin ich dort rausgelaufen und ich weiss noch, dann habe ich angefangen, bewusst ein Lied zu singen. Ich habe angefangen, Jesus zu loben. Nur ganz, ganz leidlich. Sicher kreuzfalsch und super zimperlich. Es war nur ein kleines Halleluja, weil es mir richtig mies gegangen ist dort. Aber mir war bewusst, dass wir einen Jesus haben, der mit uns wirklich da ist. Es ist ein Jesus, es ist ein Gott, der sich kümmert. Und das nächste Mal, wenn du in so einer Situation inne bist, denk daran, Jesus nimmt das mit, was dich bewegt. Es ist nicht einfach nur ein, jetzt schauen wir mal, wie sich da der Adi verhält in dieser Situation inne. Nein, Jesus hat das absolut mitgenommen. Und dann bin ich wieder rein, habe weiter gebetet und es ist vorerst mal nichts passiert und dann irgendwie so nach eineinhalb Stunden ist dann das Fieber doch wieder oben runtergekommen. Und dann ist alles gut gewesen, wir haben am Morgen um 1 wieder nach Hause gehen und so. Und alles in Ordnung. Und ich weiss, mir ist bewusst, das ist nur ein Mini-Dings verglichen mit dem, was andere da innen haben müssen durchleben oder noch werden müssen durchleben. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn du einmal anstehst, wenn es dir super schlecht geht, wenn du dich hilflos fühlst oder wenn du selber mega krank bist und nicht magst, denk daran, Jesus weinte. Er wird mit dir sein. Er ist mit dir an deiner Seite, wenn du deine dunkelsten Stunden musst durchstehen. Und es bewegt ihn, was dir passiert dort. Und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis. Das nennt sich nämlich Glauben. Das nennt sich Vertrauen auf Jesus. Wenn du mit ihm durch so Situationen durchgehst. Wenn du dir ganz fest bewusst bist, dass Jesus jetzt da ist und du mit ihm redest und auf ihn vertraust und merkst, wie es ihn mitbewegt, wenn ihr zusammen durch das durchgeht. Stell dir vor, dass er neben dir hockt oder liegt. Jesus, stell dir vor, irgendjemand, wenn er neben dir ist. Jesus. Und sind mitbewegt. Und das Geheimnis in dem Innen ist, Jesus sagt nämlich, wer Glauben wie ein Senfkorn hat, kann sagen zu dem Berg, erheb dich und verpflanzt dich ins Meer. Und Glauben ist eine Voraussetzung dafür, dass Wunder geschehen können. Und das Geheimnis ist, wenn du mit Jesus durch den Seich durchgehst und dir so bewusst bist, dass er da ist und du dich ihm anvertraust und du mit ihm durchleidest und aber nicht von seiner Seite weichst in dir innen. Weil er wird nicht von deiner Seite weichen. Dann machst du nämlich eine Tür auf und bereitest du einen Boden vor, wo plötzlich Wunder geschehen. Du wirst dir das gar nicht bewusst und plötzlich geschehen sie. Und du musst nicht mehr dich nach Jesus, wieso heilst du das nicht, wieso machst du das nicht? Du mal versuchen, den Fokus zu ändern. Jesus ist mit dir in dieser Situation inne und er geht mit dir durch das Ganze durch. Und die nächste Eigenschaft, die ich noch möchte hervorstreichen, habe ich noch etwas mitgebracht. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es seht, vielleicht die in der vorderen Reihe können es lesen. Was seht ihr? Und wo ist das Problem da dran? Aha, eine Prüfung und alle Fragen sind geschwärzt. Genau. Super Sache. Stell dir mal vor, du müsstest die Prüfung ausfüllen und du müsstest versuchen, eine möglichst gute Note zu machen. Haha. Du kannst ja irgendwas herschreiben, oder beziehungsweise es könnte irgendeine Frage sein. Und gewiss nicht, manchmal kommen so Gedanken auf, dass man denkt, Gott ist auch ein bisschen so. Aber das ist er nicht. Gottes Fragen sind super klar. Und du musst nicht Angst haben, dass Gott noch etwas in der Hinterhand hat. Er hat nämlich mit dir reden. Er hat sich offenbaren. Er hat seinen Sohn geschickt, der 33 Jahre lang auf dem Planet gelebt hat, das vorgelebt hat, das Herz Gottes gezeigt hat. Du musst nicht Angst haben. Misstrauen kannst du getrost auf die Seite schicken. Unser Gott ist ein klarer Gott. Und du musst auch nicht Angst haben, dass Gott irgendwie so gemeine Absichten in der Hinterhand hat. So wie zum Beispiel, es gibt ja die, wo schon, ich weiß auch nicht, seit sie klein sind, das Gefühl haben, mal, ich will gerne mal heiraten, oder? Und dann kommen sie in einen Moment rein, wo sie denken, aber Jesus und so. Und dann haben sie immer Angst, dass Gott dann irgendwann ihnen offenbart, irgendwie will, hey, ich habe etwas für dich, du bist zum Paulus berufen. Und du denkst so, nein! Nein, Gott hat nicht irgendwie, Gott meint es gut mit dir. Er hat nicht irgendwelche fiese Berufungen für dich bereit, um dich piesacken. Das ist nicht unser Gott. Und es ist auch nicht so, dass du am Ende vom Leben plötzlich irgendwo aber eine Kante gehst. Unser Gott ist treu. Und er ist klar. Und es ist jetzt natürlich nicht möglich, das in der ganzen Tiefe hier zu behandeln. Aber das ist mir wichtig, dass er hat wirklich den unverfälschten Ausdruck von seinem Wesen. Gott hat nicht nur etwas in der Hinterhand. Wir haben jetzt die drei Sachen von Gott gehört. Wir haben gehört, dass Gott immer wieder redet, dass er sich uns mitteilen will, sich offenbaren will, möchte klar kommunizieren, dass ihm etwas liegt an jedem Einzelnen von uns. Und ich habe natürlich in dem Moment, wo ich dann da das vom Heiligen Geist aufs Herz bekommen habe, dass ich über das reden soll, ist mir gerade Janine Weiss in den Sinn gekommen. Weil Janine ist eine tolle Person, die von Gott das wirklich aufs Herz bekommen hat und wahnsinnig kreativ ist auch in diesen Sachen, mit Gott zu reden, mit Gott Beziehung zu leben und den Draht zu Gott zu finden, um ihn zu hören. Und ich freue mich mega, dass sie sich bereit erklärt hat, jetzt einen kleinen Part zu übernehmen und mit euch eine praktische Übung zu machen, die euch helfen sollte, lernen, wie das denn sich anfühlt, tut, auf Gott hören. Wie tönt denn die Stimme Gottes? Danke vielmals, Janine. Mega cool. Danke vielmals fürs Teilen von diesen praktischen Übungen. Das ist sehr cool, ja. Du hast das toll auf den Punkt gebracht. Funktioniert bei mir übrigens ähnlich. Ich sehe in Bildern offenbar auch so und höre Gottes Stimme auch in die Richtung. Genau. Ja, wir haben einen Gott, der mit uns redet und sich wirklich um uns kümmert. Wir haben einen Gott, der sich mitteilen möchte. Und der Gott, der hat jetzt noch einen oben drauf gelegt. Wenn wir nämlich im letzten Vers schauen, vom Hebräer 3, steht er, und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Was hat Jesus für ein Opfer dargebracht? Und was für was für Sünde reinigt das? Jesus ist, nachdem er seinen Dienst angefangen hat, mit etwa 30, ist er nach ca. 3 Jahre später gekreuzigt worden. Er, als der Mensch gewordene Sohn Gottes, ist gestorben und er hat in dem Tod innen, wo er gekreuzigt worden ist, hat er den Tod, die Gottesferne, erlebt und erträgt, wo eigentlich das wäre, wo alle Menschen müssten ertragen und erleiden, wenn wir eben nicht in dieser lebensspendenden Beziehung mit Jesus leben, wo eigentlich für uns gedacht wäre. Und das sind auch die Sünden. Sünde ist ein anderes Wort für Zielverfehlung. Es ist ein Verfehlen von dem, was eigentlich ursprünglich das Ziel gewesen wäre. Das Ziel wäre gewesen, dass der Jesus, der Gott, hätte von Anfang an wollen, die innige Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns Menschen auf dieser Erde haben. Das ist der Grund, wieso es einen Gott gegeben hat, der viele Mal und auf viele Arten und Weisen immer wieder geredet hat und schlussendlich das Krasseste gemacht hat, was er konnte. Er hat seine Herrlichkeit verloren, ist Mensch geworden, ist auf die Erde gekommen, hat uns Menschen vorgelebt, als Mensch zu Mensch, was sein Herzensanliegen ist und wie er sich wünscht, in dieser Gemeinschaft und innigen Beziehung mit dir unterwegs zu sein. Er wünscht sich, dass jeder Mensch auf Gott vertraut und mit ihm vorwärts geht. Das ist das Opfer, das Jesus dargebracht hat. Und wir sehen dann, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und vorher haben wir auch gesehen, durch Jesus hat er das ganze Universum geschaffen. Und jeder, der sich heute entscheidet, jawohl, ich möchte mit Jesus unterwegs sein und mit ihm leben, der wird eine neue Schöpfung. Gott, wir haben einen schaffenden Gott und einen Gott, der heute das ganze Universum unterhaltet. Wir können selbst über das noch 3-mal predigen. Aber wir haben so einen krassen Gott, der etwas Neues machen kann aus deinem Leben, wenn du dich heute entscheidest, jawohl, ich möchte. Es ist, Jesus steht heute da. Er ist heute in diesem Raum inne, der Heilige Geist. Und er klopft jetzt an deine Herzenstür an. Und sagt, lass mich in dein Leben hineinkommen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Lass mich wirklich um die Anliegen von dir kümmern. Gang nicht weiter den Weg alleine, ohne mich, durch die Welt und versuch dir selber zu helfen. Und es gibt jetzt wirklich ganz konkret die Möglichkeit, dass du jetzt darfst aufstehen und da vorne kommen. Das Ministry-Team wird da vorne sein und bereit sein, für dich zu beten. Wenn du sagst, ich möchte mit Jesus durchs Leben gehen, heute, ab heute. Und alle anderen können jetzt einfach die Augen zumachen und beten, es muss niemand schauen. Wenn du aufstehst und die Entscheidung persönlich für dich triffst. Und auch wenn du heute Morgen jetzt da bist und es dich bewegt hat und du spürst, ich habe mich eigentlich mal für Jesus entschieden. Ich habe ein Ja gehabt für ihn, aber jetzt ist mein Leben alles andere als voll von dem Vertrauen, das ich mir eigentlich wünschen würde, das Jesus sich wünschen würde. Dann darfst du auch aufstehen und vorkommen und für dich beten lassen und einen neuen Anfang machen und sagen, Jesus, ich komme zurück, ich kehre zurück zu dieser Liebe von dir. Unser Gott ist jetzt da und parat und erwartet, weil er will, etwas Neues schaffen. Er möchte neu anfangen mit dir. Er möchte dir ermöglichen, dass es eine Veränderung gibt. Er möchte mit dir an deiner Hand durchs Leben durchgehen, dich in deinen dunkelsten Stunden unterstützen, mit dir die Freude teilen, wenn du könntest fliegen, und dich leiten mit seiner Stimme. Wir werden jetzt fließend in den Lobpreis übergehen und du wirst auch während dem Lobpreis die Möglichkeit haben, aufzustehen und vorzugehen und für dich beten zu lassen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, verschließ dein Herz nicht, wenn Jesus anklopft. Es braucht Mut, aber die Entscheidung lohnt sich.